glaube, den absolut fairen, hundertprozentig transparenten, nachvollziehbaren Preis gibt es nicht. Es wird immer Leute geben, die sich aufgrund von Schwerpunkten zum Beispiel in der Jury benachteiligt fühlen, die mit der Konstruktion nicht einverstanden sind.
Erinnert ihr euch noch an den ersten Musik-Award, den ihr als Teenie im Fernsehen verfolgt habt? An die Bilder vom Schaulaufen auf roten Teppichen, um die sich hektisch FotografInnen tummelten? An die knisternde Stimmung im Saal, an die goldenen Briefumschläge, an kreischende Crowds, an superlativistische Performances, an geschichtsträchtige Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Pop-Olymp-GigantInnen, die endlich gebührend für ihren Erfolg und ihre Exzellenz belohnt werden, an Dankesreden, in denen Weltstars unter Tränen ihre ehemalige Lehrerin grüßen.
Ja, Alex, wie könnten wir das vergessen? Über mehrere Jahrzehnte hinweg waren Musikpreise regelrechte Popkulturmessen. Aber die Betonung liegt eben auf Waren. Im Jahr 2026 erscheinen Musikpreise oft eher wie so kleine Echokammern, in denen sich Branchensparten selbst feiern, während viele Artists gar nicht erst anreisen und das Publikum, speziell die jüngere Alterskohorte, gelangweilt wegschaut.
Ja, in den vergangenen Jahren wird oft hitzig darüber diskutiert, ob es schillernde, genreübergreifende Award-Formate, am besten noch übertragen ins lineare Fernsehen, in Zeiten von Streaming, personalisierten Daten und Filterblasen überhaupt noch braucht und wie ein solches Award-Format in der Jetztzeit aussehen könnte. Warum tut sich speziell der deutsche Markt so schwer damit, Massenkompatibilität und künstlerische Integrität gleichermaßen mit Preisen zu würdigen? Was sollten überhaupt die Relevanzkriterien für einen Musik-Award in 2026 sein?
Ja, und sind Nischenpreise oder Awards mit starkem Lokalbezug nicht am Ende viel zeitgemäßer als die große Hauptstadt-Gala mit fetter Free-Drink-Aftershow-Party? Und wem nützen Awards eigentlich wirklich? Den KünstlerInnen oder doch mehr der Industrie? In dieser 24. Episode von Reeperbahn Festival Deep Dive, dem Podcast aus der Musikbranche für die Musikbranche, präsentiert von Musikwoche, soll es um genau diese Evolution gehen, der Musik Awards, und um die aktuelle Landschaft in Deutschland. Aber auch um die Herausforderungen, die mit der Etablierung eines fairen, repräsentativen und zugleich relevanten Musikpreises zusammenhängen. Nach zwei Episoden im virtuellen Raum sitzen wir heute endlich wieder zusammen im Studio von German Wahnsinn, im altbewährten Power-Tag-Team. Ich bin Lina Burghausen.
Und ich bin Alex Barbian. Wie immer kommen in dieser Episode auch großartige Gäste zu Wort. Wir bekommen Einschätzungen von Thorsten Groß und Alex Pagel. Außerdem hören wir einen Auszug aus dem Panel Excellent Awards and Cultural Exchange, How Celebrations of Global Music Culture Can Be the Bridge, das auf der letztjährigen Reeperbahn Festival Conference stattgefunden hat. Wir nehmen diese Episode am 31. März 2026 auf und wie immer findet ihr in den Shownotes eine umfassende Quellen- und Linkliste. Let's go!
Ja, die Award-Landschaft war ja eigentlich so zu jeder Zeit ein Spiegel unserer Branche. Und natürlich ist die Geschichte von Musikpreisen eng mit der Professionalisierung der Musikindustrie und dem Aufkommen von Radio und Fernsehen verknüpft. Der Urvater aller Popmusikpreise ist der 1959 von der Recording Academy ins Leben gerufene und bis heute ja existente Grammy Award. Die ersten goldenen Grammophone wurden in Reaktion auf den Erfolg des Rock'n'Roll in den 50er Jahren verliehen. Die Grammys waren also so ein Stück weit ein Vorstoß, um auch der Elite der Kulturindustrie zu beweisen, dass sie bei aller Skepsis diese aufkommenden jungen neuen Genres gefälligst ernst zu nehmen haben.
In den 70er Jahren entstand in den USA dann ein relevantes Gegenmodell und ja Konkurrenzprojekt zu den Grammys, die American Music Awards, ein Popularitätspreis, der anders als die Grammys nicht auf ein Jury-Voting, sondern auf ein Publikumsvoting zurückgriff. Ein Jahrzehnt später revolutionierten die MTV Video Music Awards, die VMAs, die bis dahin auf eher steifen Galas basierende Award-Landschaft. Ab jetzt wurde das visuelle Zeitalter im Rahmen spektakulärer Shows abgefeiert.
Ja, in den 90er Jahren, den goldenen Jahren der CD, könnte man sagen, erreichte die Musik-Award-Landschaft dann so einen historischen Peak. Der prestigeträchtige Popmusikpreis Großbritanniens, die Brit Awards, bekam mit dem Mercury Music Prize einen kleinen Bruder auf Augenhöhe. Und die MTV Europe Music Awards, also die EMAs, die tourten ab 1994 quer durch Europa. Wer das Treiben zu dieser Zeit schon beobachten konnte, der wird bestätigen können, dass Musik-Awards bis weit über die Jahrtausendgrenze hinweg absolute Branchen-Gatekeeper waren.
Ja, wir sind als Musikfans ja selbst mit dieser Gewissheit aufgewachsen, dass es für einen Artist oder für eine Band das Allergrößte überhaupt ist, im Fernsehen die goldenen Kronjuwelen der Unterhaltungsindustrie überreicht zu bekommen. Damals waren es auf dem deutschen Markt in erster Linie Echo und Komet, die definierten, wer ein Star ist und wer nicht. Die in der Lage waren zu kanonisieren, die kulturelle Gradmesser, verbindende Rituale, Manifestationen von Zeitgeist und ja irgendwie auch Marketinginstrumente zugleich waren.
Weil ein relevanter Musikpreis, im Zweifel ja sogar schon eine Nominierung, eine wahnsinnige Signalwirkung haben kann, gerade für NachwuchskünstlerInnen, aber auch für KonsumentInnen, für die Presse und halt an Branchenmenschen. Und ganz unabhängig von großen Triumphen und Glitzer-Konfetti-Pokal-Übergabemomenten können Musik-Awards ja auch Plattformen sein, auf denen Artists ihr Profil mit legendären Moves vor einem maximal breiten Publikum schleifen und schärfen können. Also ich denke da an Thomas D., der sein Echo 2005 mit einer großen Geste, großen Getöse an Sido weitergereicht hat.
Ja, oder an Tokotronic, die 1996 den Komet in der Kategorie Jung, Deutsch und auf dem Weg nach oben demonstrativ nicht annahmen und vor laufenden Kameras bekundeten, dass sie nicht stolz darauf seien, jung und deutsch zu sein. Und was den Weg nach oben angehe, ja, da wisse man auch noch nicht so recht. Gerade dieses Beispiel zeigt, dass Musikpreise selbstverständlich auch als Bühne für politische Statements und Diskurse und letztendlich sogar als moralische und kulturelle Seismographen einer ganzen Gesellschaft dienen können.
Wer den gemeinsamen Auftritt von Rosalía und Björk bei den diesjährigen Brit Awards gesehen hat, der weiß, welch krasse Momente glamouröse Preisverleihungen zutage fördern können. Wenn also die frisch gekrönte Popkönigin den vermutlich besten Song des vergangenen Jahres in einer nie dagewesenen Live-Version auf eine solch pompöse Bühne bringt, dann unterstreicht und legitimiert sie in diesem Moment ganz automatisch auch die Relevanz des Preises, also der Brit Awards, für den weltweiten Musikmarkt.
Leider ist ein solch historischer Moment im Rahmen eines deutschen Musikpreises kaum vorstellbar. Okay, 2022 haben die EMAs für wenige Stunden einen kleinen Hauch internationalen Glanz und ja immerhin auch Taylor Swift nach Deutschland gebracht. Im Gesamtbild blickt die durch immer neue Identitätskrisen gebeutelte, auffällig zersplitterte deutsche Awardlandschaft aber doch auf wenig strahlende Jahre zurück.
Generell steht man der spektakulären Awardshow samt Feuerwerkeinlage und Skandalreigen in unserem Land der Bachs und Beethovens traditionell ja eher skeptisch gegenüber. Weiten Teilen der deutschen Promi-Landschaft fehlt es, so zumindest das Klischee, so ein Stück weit an Star-Appeal. Und wenn man einem aktuellen Artikel des Diffus-Magazins Glauben schenken möchte, dann blickt Deutschland generell lieber verächtlich auf seine wenigen echten Popstars, als ihnen auch nur so einen wirklichen Applaus zu gönnen. Hinzu kommt aber auch noch der Faktor, dass weite Teile des deutschen Musikmarktes international schlichtweg wenig Bedeutung haben.
Ja, Deutschland und seine Musik-Awards, das ist vielleicht aus genau diesen Gründen halt ein schwieriges Thema. Ich habe im Vorfeld dieser Episode mit unserem geschätzten Kollegen Thorsten Groß gesprochen. Der ist Musikjournalist, Autor und Moderator, hat für etliche Medienhäuser und Formate gearbeitet, führt unter anderem durch den Soundcheck auf Radio 1 ist und ja, das wusste ich aus unterschiedlichen persönlichen Gesprächen in so Musikpreis-Aftershow-Situationen ein absoluter Experte auf diesem Award-Terrain. Thorsten hat uns versucht zu erklären, warum die deutsche Branche seit ihrem Bestehen neidisch in Richtung USA und UK blickt.
Der Glamour und das Entertainmenthafte, die große Show, das liegt uns nicht so. Das haben wir hier nicht so in der Breite, wie es die Kollegen drüben haben. Und das macht es schon mal erstmal schwieriger, Personal für so ein Award zu finden. Da hat sich auch eine ganze Menge geändert. Und dann haben wir diese ganz breiten Szenen auch in der Tiefe nicht. Wir haben nicht die popkulturelle Tradition. Das hat sich wirklich, finde ich, wahnsinnig viel geändert. Insbesondere in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren, in den letzten 10 Jahren sogar fast noch mehr. Aber das ist die Ursache, weshalb das immer schwierig war. Wir können auch ehrlicherweise die große Gala, die große Show einfach nicht so gut hier. Das muss man einfach mal neidlos anerkennen.
An dieser Stelle könnte man zu Recht behaupten, dass das nur die halbe Wahrheit ist. Schließlich hatte Deutschland bis 2018 ein durchaus formidables, über viele Jahre etabliertes Award-Format mit bundesweiter Strahlkraft auf internationalem Niveau, den Echo. Ja, der Echo, der hat ein breites Spektrum an Genres abgedeckt und fand einmal pro Jahr als Gala im Fernsehen statt. Er wurde seit 1992 von der Deutschen Phonoakademie, dem selbsternannten, ich zitiere, Kulturinstitut des Bundesverbandes Musikindustrie, verliehen.
Ja, der Begriff Kulturinstitut legt die Vermutung nahe, dass mit dem Echo kulturell besonders interessante oder wertvolle Musik ausgezeichnet werden sollte, was in Wahrheit oft überhaupt nicht der Fall war. Schließlich basierten die Nominierungen auf den durch die GfK Entertainment ermittelten Verkaufszahlen. Auch wenn im zweiten Schritt eine Juryabstimmung von BranchenexpertInnen folgte und zusätzlich ein quasi für sich stehender Echo-KritikerInnenpreis verliehen wurde, ging es im Kern nie darum, besonders interessante neue popkulturelle Entwicklungen auszuzeichnen.
Sondern es ging am Ende darum, was den meisten Menschen eben gefällt. Zahlen lügen ja schließlich nicht. So ungefähr war das Argument. Das Problem dahinter, was die breite Masse hört, kann eben auch einfältig oder ja, geschmacklos sein oder schlichtweg gleichbleibend. Ich denke da an Helene Fischer, die bis 2018 insgesamt 16 Echos gewonnen hat. Also ich weiß gar nicht, wo sie die alle unterstellen will. Ja, und ihre Triumphzüge waren in den letzten Echo-Jahren bei weitem nicht das einzige Diskussionsthema. Der Bundesverband Musikindustrie musste schon im Jahr 2013 feststellen, dass kommerzieller Erfolg nicht mit gesellschaftlicher Akzeptanz gleichzusetzen ist.
Als die Band Freiwild auf dem Echo auftreten sollte, drohten andere KünstlerInnen damit, nicht an der Verleihung teilzunehmen. Und das wirkte auch. Freiwild traten nicht auf und wurden auch nicht ausgezeichnet, zumindest bis ins Jahr 2016. Zwei Jahre später folgte das tragisch spektakuläre Ende des Echo, als die Rapper Kollega und Farid Bang für ihr Album Jung, Brutal, Gut aussehend 3 geehrt wurden, obwohl darauf explizit antisemitische und frauenfeindliche Texte zu hören waren, entbrannte noch im Saal eine heftige Debatte. Campino, also der Frontmann der Toten Hosen, artikulierte auf der Bühne seinen Unmut. Die Marke Echo war so stark beschädigt, dass sie verbrannt war und ein Echo fand nie wieder statt.
Der relevanteste deutsche Musikpreis war also an seinen eigenen Regeln gescheitert, Zahlen statt Ethik. Man kann fast sagen, dass die Musikindustrie in eine Art moralisches Paradoxon hineingeraten war. Um den kommerziell erfolgreichsten Act zu ehren, musste sie die gesellschaftliche Verantwortung ignorieren, die ein nationaler Musikpreis, ob er nun will oder nicht, mal zu tragen hat. Thorsten Groß dazu.
So ein bisschen ist der Echo aber trotzdem auch an seinem eigenen System gescheitert, was spätestens jetzt natürlich auch überhaupt nicht mehr zeitgemäß wäre. Das Format einer großen, abendfüllenden TV-Show hat zumindest vor Ort auch die Veranstaltung immer sehr zäh und ein bisschen steif gemacht, hat gewisse Zwänge mit ausgelöst und so weiter und so fort. Das war ein bisschen träge und ein bisschen schwierig und klar, ich meine, ne, wer oft da war, das war ein geflügeltes Wort, dass man im Grunde auf die Aftershow-Party gewartet hat. Die war allerdings spektakulär.
Erfolg ist kein Garant für moralische oder künstlerische Integrität. Das wissen wir aller spätestens seit dem Ende des Echo. Schnell war man sich in der Folgezeit einig, dass ein potenzieller Nachfolger aus den Fehlern des Echo lernen und gesellschaftliche Verantwortung stärker berücksichtigen müsse, sich ein neuer Musikpreis also nicht ausschließlich an Verkaufszahlen orientieren dürfe. Der Geschäftsführer des Deutschen Musikrates ließ damals verkünden, dass man sich bei der Installation eines neuen nationalen Musikpreises am Deutschen Buchpreis zu orientieren habe, Zitat, weil dort die Frage der Qualität und des Inhalts eine ganz entscheidende Rolle spiele.
Leider hat der deutsche Musikmarkt seit dem Echo aus vor inzwischen ja sogar 8 Jahren keinen neuen Universal-Award von Weltrang mehr bekommen. Auch wenn es ja durchaus immer wieder Versuche und Bestrebungen gab, neue Popmusikpreise zu installieren oder zum Kompass für nationale Anerkennung aufzupolieren. Ein sehr spannendes Projekt war und ist da mit Sicherheit der Preis für Popkultur. Der ging bereits 2 Jahre vor dem Ende des Echo an den Start und wollte vieles anders und besser machen. Die OrganisatorInnen, das ist ein gemeinnütziger Verein, der sich die Förderung der heimischen Popkultur auf die Fahnen geschrieben hat, kritisierte den sturen Fokus auf das Relevanzkriterium Verkaufszahlen und kreidete außerdem die Dominanz vom Marktführer Universal Music und dessen Mainstream-PopkünstlerInnen im Echo-Kontext an.
Junge Talente hätten kaum eine Chance, auf der Echo-Bühne und damit eben im ARD-Abendprogramm aufzutreten oder Preise zu gewinnen, weil dort aus Angst vor ZuschauerInnenflucht nur das, Zitat Andreas Bocholte im Spiegel, weichgespülte 1% der deutschen Popszene zu sehen sei. Parallel dazu sollte mit dem Preis für Popkultur nun endlich ein nationaler Jurypreis im Bereich Pop vergeben werden, bei dem Relevanz und künstlerische Inhalte entscheidend sind und auch Subkulturen mit Sichtbarkeit belohnt werden sollten. Und das auch in neuen Kategorien à la die beste Geschichte oder die beste Kampagne. Fun Fact, Thorsten Groß war damals aktiv an der Installation des Preises für Popkultur beteiligt.
Ja, als wir den Preis für Popkultur 2016 gegründet haben, standen für mich vor allem zwei Dinge im Vordergrund. Es ging uns einerseits um hohes Maß an Transparenz, es ging um demokratische Strukturen, es ging darum, durch eine hohe Fluktuation auch im Vorstand proaktiv Verkrustungsmechanismen, die automatisch mit der Zeit einsetzen, zu verhindern. Das war das eine. Und auf der anderen Seite ging es ganz klar darum, die Sichtbarkeit für KünstlerInnen in der Breite zu erhöhen. Nicht wahr? Der Echo hat ja vor allem die Spitze abgebildet, würde ich sagen. Das ist auch durchaus legitim. Aber wir wollten zeigen, dass es im deutschen Underground, wobei das niemals irgendwie ein Nationaltümmeln gemeint war, also logischerweise. Aber in Berlin, Hamburg lebt Leipzig, München, Köln und so weiter und so fort. Einen wahnsinnig diversen, spannenden, fantastischen musikalischen Underground durchaus auch gibt. Die verschiedenen Indie-Szenen und so weiter und so fort wollten wir mit einbeziehen. Das fanden wir wichtig, die Szene in ihrer ganzen Vielfalt abzubilden. Aus der Distanz muss ich dazu sagen, dass das nur eingeschränkt gelungen ist damals. Was einerseits ganz profan den Grund hatte, dass es irre schwierig ist, so einen Preis zu finanzieren, das überhaupt auf die Beine zu stellen, da Partner für zu finden und dadurch einen regelmäßigen Betrieb zu gewährleisten. Also auch unterjährig Mitarbeitende zu bezahlen, ein festes Team zu haben, was sich da konstant drum kümmert. Das ist essentiell, das ist uns nicht ganz gelungen. Wir haben das alle ehrenamtlich betrieben im damaligen Vorstand. Das ist vermutlich bis heute so und haben dadurch ehrlicherweise immer erst in den Wochen bis Monaten vor der Preisverleihung richtig anfangen können, uns darum zu kümmern. Das war ein Problem. Und dann ist mir später auch aufgefallen und immer wieder zugetragen worden, dass viele aus der Branche, die nicht aus Berlin kamen, sich nicht hundertprozentig eingebunden gefühlt haben. Das muss ich so zur Kenntnis nehmen. Das war so deren Erleben, dass da so eine bestimmte Berliner Blase sich ihren Preis baut. Das habe ich so oft gehört, dass da wahrscheinlich was dran ist. Arbeit der Kolleginnen und Kollegen, die das heute machen und in späteren Jahren gemacht haben. Ich bin nach 5 Jahren, wie gesagt, es war ein Ehrenamt und wirklich eine anstrengende Arbeit, die ich gern gemacht habe. Aber nach 5 Jahren war es dann auch mal gut. Bin ich zurückgetreten und was die Kolleginnen und Kollegen heute machen, will ich und kann ich auch nicht so richtig bewerten. Ich war jetzt auch schon seit 3 Jahren oder so nicht mehr da. Da kann ich nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Aber immerhin gibt es ihn ja noch.
Die Idee war gut, doch die Welt offenbar noch nicht bereit oder einfach nicht vollständig angesprochen. Den Vorwurf, in erster Linie eine gewisse bildungsbürgerliche, weiße, Chai-Latte-alternative Großstadt-Bubble abzubilden, ist der Preis für Popkultur jedenfalls bis heute nicht so ganz losgeworden. Unser beider Musikgeschmack und Moralkompass wurde hier in der Regel gewiss stärker repräsentiert als beispielsweise beim Echo. Immerhin wurden schon im ersten Jahr des PFP Artists wie Drangsal, Die Beginner oder Moderat beziehungsweise Projekte wie der Golden Pudel oder die geflüchteten Spendenkampagne Plus Eins Refugees Welcome mit Preisen ausgezeichnet. Aber vielleicht war man schon von Anfang an ein paar Meter zu weit weg von der Lebensrealität des in Anführungsstrichen normalen Musikhörenden in Deutschland.
Und vielleicht zu sehr das absichtliche Gegenstück zum ungeliebten großen Bruder Echo, mit dessen Strahlkraft der Preis für Popkultur zu keiner Zeit annähernd mithalten konnte. Die Idee, einen Förderverein zu gründen, der sich im Wesentlichen aus den Beiträgen seiner Angehörigen finanziert und knapp 900 Mitglieder zählt, ist dagegen, wie ich finde, eine sehr gute. Und selbst wenn die Euphorie rund um den Preis für Popkultur mit den Jahren etwas verflogen ist, er gewiss nur Teile der Branche repräsentieren mag, den gesellschaftlichen Impact vieler Artists über- bzw. unterschätzt hat und in 2026 wohl erneut unter starken Finanzierungsschwierigkeiten leidet, hat er sich doch, wenn auch mit Abstrichen und Ausfällen, seit 2016 gehalten.
Seitdem Echo aus an Relevanz gewonnen hat, in meiner subjektiven Wahrnehmung allerdings eher ein anderer Preis, der Voting Award 1Live Krone. Seit 2000 stellt der öffentlich-rechtliche Radiosender 1Live eine wirklich attraktive Show auf die Beine. Die SiegerInnen werden, anders als beim Echo oder beim Preis für Popkultur, in einem Abstimmungsprozess von den HörerInnen selbst gewählt. Das sorgt logischerweise dafür, dass vor allem die Artists gewinnen, die ihre Fans am besten dazu mobilisieren können, täglich einen Klick zu tätigen und eine große Reichweite auf Social Media haben. Musikalische Nischen, Underground-Phänomene oder marginalisierte Perspektiven finden hier dadurch eher nicht statt. Die GewinnerInnen aus 2025 sind zum Beispiel Nina Chuba, Zartmann, Finch, Ikimel, Nico Santos, Provinz, Sheagu und Philo.
Beeindruckend fand ich die Veranstaltung trotzdem immer, weil man vor Ort gespürt hat, dass ausnahmslos jede nominierte Person und ihr jeweiliges Branchenumfeld vor Ort war, die 1Live-Krone also Bedeutung hat. Ein ähnliches Gefühl hatte ich beim International Music Award, der einmalig verliehen wurde, am 22. November 2019 in der Verti Music Hall in Berlin. Anspruch dieses Preises war kein geringerer, als ein deutsches Format zu etablieren, das mit den Brit Awards und den Grammys mithalten kann und logisch die Fehler des Echo vermeidet. Und wer war im letzten Prä-Corona-Herbst zentral in die Organisation des ersten International Music Award involviert? Na klar, Thorsten Groß.
Der International Music Award, den ich mitgeplant, konzipiert und aufgesetzt habe, mit dem Rolling Stone in Deutschland, ging so ein bisschen von der Tatsache aus, war wieder eine ganz andere Konzeption, dass Berlin sich tatsächlich zu der internationalen Pop-Metropole entwickelt hatte über die Jahre, die es früher qua eigenem Anspruch immer schon war, nun aber tatsächlich war, wie wir alle fanden, und war deshalb also bewusst als internationaler Preis konzipiert, in dem aber auch lokale Berliner Szenen oder auch darüber hinaus deutsche Szenen ihren Widerhall finden sollten. Das haben wir mit viel Aufwand betrieben und einmal verliehen 2019. Das lief auch sehr, sehr gut, ist in der Branche und auch sonst bei vielen Leuten sehr, sehr gut angekommen, nicht zuletzt bei den Künstlerinnen und Künstlern. War eine schöne Idee, weil es da ein bisschen auch ums Entertainment ging, schon um den Glamour und so weiter und so fort. Aber gleichzeitig, wir hatten zum Beispiel auch eine Jury und so auch nachvollziehbare Strukturen in dem Preis auf jeden Fall eine Rolle spielten. Wir hatten fantastische Moderation und alles. Naja, und dann kam Corona. Das ist alles, was es dazu zu sagen gibt. Es ist wahnsinnig schwierig, so ein neues Format nach einer mehrjährigen Pause, denn nochmal verleihen konnten wir ihn dann erstmal nicht. Eine neue Marke rein digital zu verleihen, ist schwierig bis unmöglich. Da findest du keine Partner für. Und wenn dann 3 Jahre nichts passiert ist, dann kannst du eigentlich wieder von vorne anfangen. Deshalb war das eine einmalige Sache, aber eine schöne Zeit, an die ich mich gerne erinnere.
Der jüngste Preis der deutschen Award-Landschaft ist eine Post-Corona-Erfindung und wird seit 2023 vergeben. Initiiert von der Akademie für populäre Musik, die wiederum von der Initiative Musik ins Leben gerufen wurde, wird der Polyton mithilfe staatlicher Mittel finanziert. Unter dem Motto von Musikschaffenden für Musikschaffende werden die GewinnerInnen im Fall des Polyton von zum Teil sehr prominenten Mitgliedern der besagten Akademie für populäre Musik ausgewählt, zum Beispiel von Herbert Grönemeyer. Insgesamt sind 160 Menschen aus den verschiedensten Ecken der Popkultur für die Preisvergabe verantwortlich.
Ja, von der ersten Preisverleihung war ich damals, ja, ehrlich gesagt, total positiv überrascht, weil vor Ort so gut wie alles anders war als bei, ja, einem klassischen Musikpreis. Der Teppich war rosafarben statt rot, die Bühne war mittig in so einer Industriehalle platziert, das Publikum stand anstatt zu sitzen, die Show war extrem experimentell und so künstlerisch avantgardistisch ausgestaltet. Die Verleihungen fühlten sich angenehm hierarchiefrei und irgendwie hemdsärmlich an. Roland Kaiser, Soho Bani, aber auch Untergrundartists fanden gleichermaßen auf der eher kleinen Bühne statt. Der Tagesspiegel beschrieb den Polyton 2025 als besseren Echo. Der Rolling Stone kritisierte ihn im Vorjahr hingegen als unspezifischen Kessel Buntes.
Und das Diffus-Magazin hielt fest, dass man mit dem Polyton eine Art Art Piece geschaffen habe, das einmal mehr die Berliner Nische, aber eben nicht die bundesdeutsche Musiklandschaft in ihrer vollen Breite abbilde. Alex, du warst ja vor wenigen Tagen auf der inzwischen dritten Polyton-Verleihung. Wie hast du den Abend denn erlebt? Das war anders vielleicht auch als die Jahre zuvor. Und hat der Preis die deutsche Musikbranche angemessen abgebildet in deiner Meinung?
Ja, also mein Eindruck war auf jeden Fall, dass das Projekt Polyton auch so in seiner Strahlkraft wächst. Die Verleihung war einerseits, auch was die Anwesenheit von großen und kleinen Artists betraf, erstaunlich gut besucht. Auch wenn vereinzelte PreisträgerInnen nicht vor Ort oder ja wegen aktuell stattfindender Touren verhindert waren, war das Event spürbar mehr als so ein Bubble-Abend. Etwas unterrepräsentiert war nach meiner Wahrnehmung im Publikum wie auf der Bühne die ja eigentlich wahnsinnig vielschichtige Hip-Hop-Szene, auch wenn ein Preis an SSIO ging. Toll fand ich, dass auch Werke aus den Bereichen Hyperpop und Punk Beachtung gefunden haben. Und die Gewinnerinnenliste wird dem Anspruch, ein Zitat Querschnitt aus Vielfalt, Qualität und Relevanz abzubilden, trotz eines gewissen Boomer-Überhangs in meinen Augen ja durchaus gerecht. Da trifft Giovanni Zarella auf Turbostart und Ellen Alien auf Domitiana.
Damit sind wir dann wohl die zentralsten und zumindest meist diskutiertesten genreübergreifenden Formate in der deutschen Musik-Award-Landschaft durchgegangen. Aber die Liste ist im Grunde genommen ja noch viel länger. Die GEMA verleiht zum Beispiel den Deutschen MusikautorInnenpreis. Der BVMI hat vor wenigen Wochen erstmals die sogenannte Artist Celebration Night veranstaltet. 32 Fachjurys ehren KünstlerInnen mit dem traditionsreichen Preis der deutschen Schallplattenkritik. Radio 1 und Tagesspiegel vergeben im Jahresrhythmus den Soundcheck Award.
Ja, der BVMI und die Charts-ErmittlerInnen von GfK Entertainment würdigen durchstartende Artists, die vorher noch nie in den Top 20 der Singlecharts oder den Top 50 der Albumcharts platziert waren, mit dem Breakthrough Award. Und selbstverständlich finden auch auf dem Reeperbahn-Festival alljährlich verschiedene Preisverleihungen ihren Platz. Seit 2016 wird der auf Live-Performances konzentrierte Anchor Award verliehen. Seit 2013 sind die VOT Indie Awards ein wichtiger Bestandteil des Festivals und die international ausgerichteten, von der EU geförderten Music Moves Europe Awards sind natürlich auch ein etabliertes Highlight.
Ganz nebenbei finden natürlich auch Branchenpreise wie der Helga Festival Award oder der International Music Journalism Award statt, den wir ja beide sogar mal gewonnen haben und einen sehr schönen goldenen Bilderrahmen bei uns hängen haben. Hätten wir mehr Zeit, könnten wir jedes dieser Formate ausführlich besprechen. Die hätten es auf jeden Fall verdient, weil es unendlich viele auch persönliche Geschichten dazu zu erzählen gäbe.
Ja, wir sollten die Priorität an dieser Stelle vielleicht aber eher auf eine bisher nicht besprochene Gattung an Musikpreisen richten. Im Laufe der letzten Jahre, ja beinahe Jahrzehnte, haben sich sehr viele immer relevanter werdende Nischen- und Genrepreise etabliert, die in meinen Augen oftmals glaubwürdiger und innerhalb von Subkulturen auch schlichtweg bedeutsamer erscheinen als so mancher Echo-Ersatz. Denken wir nur mal an die Hip-Hop.de Awards, an deren Jury wir ja auch beide schon mal partizipieren durften.
Ja, stimmt. Die Hip-Hop.de Awards wurden mittlerweile, glaube ich, zum 20. Mal ausgezeichnet und sind, auch wenn es keine klassische Preisverleihung gibt, tatsächlich sehr professionell angelegt. Zuletzt hatte das Format die größte und breiteste Jury aller Zeiten. Sie entscheidet maßgeblich, welche Artists überhaupt nominiert werden, bevor es dann ein zweiwöchiges Voting-Zeitfenster gibt, an dem sich die Hip-Hop-Community aktiv beteiligen kann. Ja, und in dieser Hip-Hop-Community genießen die Hip-Hop.de Awards eben auch eine beachtlich große Kredibilität. Zwei andere Genrepreise, die mir auch direkt in den Kopf kamen, sind im Klassikbereich beheimatet. Der oftmals als Nobelpreis der Musik bezeichnete Ernst von Siemens Musikpreis und natürlich der Opus Klassik, der den Echo Klassik ja beerbt hat.
Ja, an ihrer Bedeutung gerade für NewcomerInnen und Local Heroes nicht zu unterschätzen und jenseits der Major-Industrie türöffnend, sind natürlich auch regionale Förderpreise und Programme der Marke Krach und Getöse, Listen to Berlin oder Thüringen Grammy. Um diesem wichtigen Bereich der Award-Landschaft Raum zu geben, habe ich mit Linas Hilfe die lieben Leute vom Wettbewerb Popmusik Sachsen kontaktiert. Genauer Alex Pagel, die treue HörerInnen schon aus Episode 2 unseres Podcasts kennen. Alex ist unter anderem Projektleiterin vom Büro für Popkultur und Musik Sachsen und weiß wie kaum jemand anderes, warum regionale Musikpreise für eine lebendige Kulturlandschaft unverzichtbar sind.
In meinen Augen braucht es auf jeden Fall lokale und regionale Preise weiterhin, weil wir vor allem in den Regionen die Talente von morgen entstehen haben. Also in jeder Region Deutschlands gibt es neue Talente, die den zukünftigen Musikmarkt, sei es mit einem Label, aber auch als Act, als Band oder was auch immer, tatsächlich weiter ja bekannt werden lassen als Musikland. Und das geht in den Regionen meines Erachtens nach besser als auf einer Bundesebene, weil die Regionen meistens viel näher und tiefer in den jeweiligen Szenen beortet sind. Bundesweit geht meines Erachtens nach manchmal so ein bisschen ja der Blick in bestimmte Regionen unter, beziehungsweise bestimmte Regionen sind bei Bundespreisen immer unterrepräsentiert. Man hat meistens immer eine höhere Gewichtung vor allem auch in die ja vermeintlichen Metropolen, sei es jetzt Hamburg oder Berlin oder andere. Und regionale Preise stellen viel besser heraus und vor, was vor Ort passiert. Die Talente, die vielleicht einfach drei Straßen weiter von einem wohnen oder im nächsten Dorf wohnen. Und das sollte sichtbar bleiben und im besten Falle auch noch sichtbarer werden. Deswegen unbedingtes Go für lokale und lokale Preise.
Alex war vor wenigen Wochen federführend an der Ausrichtung der Drittauflage des Wettbewerbs Popmusik Sachsen beteiligt. Er wurde in 5 Kategorien vergeben.
Beste neue Acts, beste Kooperationen, beste Clubs und Festivals im ländlichen Raum und Music Tech war diesmal dabei. Und die Preisträger, Preisträgerinnen haben davon, dass sie zum einen ein Preisgeld von pro Vorhaben von 3.000 Euro erhalten und zum anderen natürlich auch Sichtbarkeit erhalten. Dadurch, dass wir den Wettbewerb auch ganz gut medial begleiten.
Ich habe Alex dann auch noch gefragt, was wir auf der Preisverleihung des Wettbewerbs Popmusik Sachsen im März 2026 verpasst haben.
Es wurde verpasst, dass ganz viele Leute zusammengekommen sind, an dem Abend knapp 200 Leute, dass Politik und Verwaltung auch anwesend war und sich extrem gefreut hat, so viele, vor allem junge Menschen zu sehen, die Bock auf Machen haben, die Bock auf Musik haben, die Bock auf den Musikstandort Sachsen weiterbringen haben. Und es war ein rundum schöner Abend tatsächlich, wie die Bilder, die wir bei uns auf der Website haben und auch so tatsächlich auch zeigen.
Alex hat mich dann auch noch auf ein sehr interessantes Projekt der Initiative Musik hingewiesen, das Netzwerk Pop- und Jazzpreise, eine bundesweite Plattform für alle, die Musikpreise initiieren, organisieren, begleiten oder fördern. Ziel des Projekts ist es, die vielfältige Preislandschaft in Deutschland besser zu vernetzen und deren Wirkung zu verstärken. Dort sind derzeit 18 Preise involviert. Den Link zur Vernetzungsseite findet ihr unten in den Shownotes.
Ja, während unseres kleinen Überblicks hier über die deutsche Musikpreislandschaft sind ja viele Aspekte schon aufgeploppt, wegen denen Musikpreise auf nationaler und auf internationaler Ebene gerade in den letzten Jahren häufig in die Kritik geraten sind. Ich denke da an Themen wie mangelnde Diversität, Qualitätsansprüche, Genrebevorzugung, Genrebenachteiligung oder ja einen zu penetranten Industrieeinfluss. Die Musik Award-Landschaft steckt, und das längst nicht nur in Deutschland, wirklich in einer Krise, einer Zeitenwende.
Wir haben ja bereits im Intro anklingen lassen, dass viele Award-Shows, die vor 20 Jahren große kulturelle Ereignisse mit Millionen von ZuschauerInnen und weltweiten Prestige waren, heute oft nur noch wie interne Rituale einer schrumpfenden Gemeinde wirken. Früher war eine TV-Ausstrahlung zur Primetime der Goldstandard, zumal es lange Zeit nur eine recht überschaubare Anzahl an Sendern gab. Die dadurch entstandene Monokultur wurde nach und nach aufgeweicht, bis hin zu dem Punkt, an dem Artists ihre Fans direkt über die sozialen Medien erreichten. Spätestens seitdem haben traditionelle Awards mit massiv sinkenden Einschaltquoten zu kämpfen.
Die Billboard Music Awards fielen von rund 11 Millionen ZuschauerInnen Mitte der 2010er Jahre auf unter 3 Millionen ZuschauerInnen im Jahr 2022, bevor sie die Übertragung ins traditionelle Fernsehen 2023 dann komplett aufgaben. Die VMAs fielen von über 8 Millionen ZuschauerInnen in 2014 auf unter 1 Million ZuschauerInnen in 2023. Und in Großbritannien sind die Brit Awards von fast 6 Millionen ZuschauerInnen Mitte der 2010er auf rund 3 Millionen ZuschauerInnen in den letzten Jahren gesunken. Und dann wurden bezeichnenderweise kürzlich auch noch die prestigeträchtigen EMAs komplett abgeschafft.
Ja, das Problem liegt auf der Hand. Eine 3-stündige Live-Übertragung konkurriert heutzutage mit Millionen von TikTok-Clips, Twitch-Streams und On-Demand-Serien. Das junge Publikum konsumiert in der Regel nur noch häppchengroße Highlights von Preisverleihungen auf YouTube, ja, TikTok oder Instagram. Das führt wiederum dazu, dass Awards zunehmend zu Content-Maschinen mutieren. Es geht weniger um den Preis an sich und vielmehr um die viralen Momente drumherum. Memes, Fails, Red-Carpet-Looks, wenn es hochkommt, ja, mal irgendwie ein Refrain-Ausschnitt. Das größte Problem daran, wenn kein memefähiger Moment passiert, existiert die Verleihung für die Öffentlichkeit faktisch gar nicht.
Ja, eine andere Stolperfalle ist so alt wie die Zeit eigentlich. Ein Preis, der nur den Markt spiegelt, wirkt uninspiriert, verliert seine kuratierende Funktion und zeichnet in logischer Konsequenz nur die Artists aus, die ja sowieso andauernd in den Charts und in den Medien stattfinden. Ein Preis, der sich demgegenüber als qualitätsorientiertes Förderungstool versteht, muss aufpassen, dass er nicht nur Nischenkunst abbildet, dass er Relevanz und wahren Impact nicht verkennt. Auch, dass er nicht als so ein elitärer Zirkel der Eingeweihten wahrgenommen wird. Einerseits sind Popularität und Erfolg sicherlich nur fragmentarische Kriterien, wenn es um die Bewertung von Musik geht. Und doch muss der Mainstream mit abgebildet werden, damit ein Preis auch einen Wert hat.
Ja, egal wie ein Award den Gap zwischen Charterfolg und künstlerischem Anspruch zu schließen versucht, irgendwer wird mit Gewissheit Kritik äußern. Manche Menschen vertreten in Internetforen sogar die Position, dass Wettkämpfe für künstlerische Leistungen grundsätzlich nicht aussagekräftig sein können, weil Jury-Rankings immer subjektiv sind. Und da ist natürlich was dran.
Ja, aus genau diesem Grund wurde in den letzten Jahren zu Recht immer häufiger und immer lauter gefragt, wer aus welchem Grund in welcher Award-Jury sitzt und als GatekeeperIn dadurch entscheiden darf, was gut und auszeichnungswert ist und was eben nicht. Nach welchen Kriterien werden GewinnerInnen ermittelt? Welche Rolle spielen dann persönliche Vorlieben? Mithilfe welcher Metrik wird festgestellt, was musikalisch sachlich gesehen besser ist? Wie divers und paritätisch ist Jury XY aufgestellt? Sind Menschen aus einer bestimmten Bubble oder aus einem bestimmten Genre über- oder unterrepräsentiert? All das sind ja völlig berechtigte Fragen, die sich ein Musik-Award im Jahr 2026 selbstverständlich gefallen lassen muss.
Und zwar gerade, weil selbst die größten Institutionen der Award-Welt zuletzt für zentrale Juryentscheidungen kritisiert wurden. Als die Grammys im Jahr 2020 The Weeknd ignorierten, entstand im öffentlichen Raum der Eindruck eines korrupten Insider-Clubs, der unfaire und zugleich politisch motivierte Entscheidungen bei der Preisvergabe getroffen hatte. Fakt ist, eine solche Situation schadet dem Award mehr als dem betroffenen Weltstar. Es gilt also dringend zu vermeiden, dass der Eindruck entsteht, dass Artists ausgezeichnet werden, weil sie besser in irgendein Konzept passen. Oder, ja, um ein anderes Beispiel zu nennen, Kategorien zu erfinden, um die bloße Anwesenheit von Acts zu rechtfertigen, auf die man im Live-Programm halt nicht verzichten möchte.
Überhaupt erscheinen unklare, undurchsichtige oder wie auch immer nach Vetternwirtschaft oder Geklüngel riechende Nominierungspraktiken und geheime Juryverfahren in 2026 völlig anachronistisch. Eine Vielzahl populärer KünstlerInnen, darunter zum Beispiel Beyoncé, haben die Grammys für mangelnde Transparenz und so der Vorwurf willkürliche Entscheidungen kritisiert oder sogar boykottiert. Völlig zu Recht wird häufig auch die Einmischung der großen Plattenfirmen in den Award-Betrieb kritisiert. Speziell im Fall der Grammys betreiben marktmächtige Labels mit großen Marketingbudgets und Netzwerken nachweislich gezielte Kampagnen, um Mitglieder der Recording Academy dazu zu bewegen, für ihre KünstlerInnen zu stimmen.
Aria Nejati, Hip-Hop-Lexikon, Musikjournalist und Head of Hip-Hop GSA bei Apple Music, kritisierte 2024 die Gründungsmitglieder des Preises für Popkultur dafür, dass sie primär ihre eigenen KünstlerInnen bzw. Artists aus bestimmten Ecken der Szene fördern würden. Laut Aria würden juryseitig bestimmte Perspektiven bevorzugt, während andere außen vor bleiben oder ja ignoriert würden. Migrantische Perspektiven seien der mehrheitlich weißen Berliner Szene-Kiez-Kulturelite nur auszeichnungswert, wenn sie akademisch und politisch korrekt genug seien oder sich um Leid und Traumata drehen würden. Erfolgsgeschichten von Artists wie UFO361, Reezy oder Apache 207 würden laut Aria von Awards wie dem Preis für Popkultur ignoriert. Ich persönlich finde, nachdem ich lange über seine Vorwürfe nachgedacht habe, dass Aria hier durchaus einen Punkt hatte.
Ja, und andere, speziell auch internationale Musikpreise, wurden aus ähnlichen Gründen kritisiert. Also für die Vernachlässigung von Acts aus dem Hip-Hop-Bereich zum Beispiel oder für mangelnde ethnische Vielfalt. Insbesondere schwarze KünstlerInnen haben in den USA immer wieder betont, dass ihre Arbeit bei Mainstream-Preisverleihungen übersehen ist. Oder in der Vergangenheit sind schwarze Artists problematischerweise häufig dann in die Schublade R&B verortet worden, obwohl sie eigentlich eindeutig Pop oder Rock oder sogar Country vorgelegt haben. Statistisch nachweisen lässt sich auch, dass Musikerinnen in der Vergangenheit deutlich seltener eben von großen Musikpreisen profitiert haben, also gewonnen haben, als ihre männlichen Mitstreiter. 2019 wurde in einer Erhebung, die insgesamt 5 große deutsche Awards unter die Lupe nahm, festgestellt, dass zwischen 2016 und 2019 mehr als 80% der PreisträgerInnen Männer waren.
Während der Anteil der PreisträgerInnen in diesem Zeitraum über alle 5 Musikpreise hinweg bei durchschnittlich 17% lag, fiel er bei der 1Live Krone besonders niedrig aus. Im gesamten Auswertungszeitraum ging der Radiopublikumspreis nur zu rund 7% an Frauen. Auch in den Jurys waren Männer insgesamt deutlich überrepräsentiert. Beim Preis der Deutschen Schallplattenkritik waren 80% der Jurymitglieder Männer. Beim MusikautorInnenpreis waren es 64%. Wir haben es also hier definitiv mit einem strukturellen Problem zu tun.
Ja, folgendes Thema haben wir im Laufe dieser Episode immer wieder angerissen. Ein Preis ist immer nur so stark und so aussagekräftig wie seine Gästeliste und der Andrang der Nominierten, die letztlich auch vor Ort erscheinen. Je mehr potenzielle GewinnerInnen und Topstars samt Teams über den roten oder wegen mir auch rosafarbenen Teppich laufen, desto mehr Bedeutung hat der jeweilige Musikpreis. Und umgekehrt genauso. Ich erinnere mich an die 2019 gestarteten Hype Awards, von denen wir uns ja in der Hip-Hop-Szene damals viel erhofft haben. Letztendlich zeichnete sich aber schon vor der Halle, also schon eine Stunde vor Beginn der Gala ab, dass viele wichtige ProtagonistInnen trotz einer Nominierung nicht beim Preis erscheinen würden.
Ja, was den Preis als neue Genre-Instanz schon im Voraus entwertete. Zudem machten sich im Internet mehrere RapperInnen über die Hype Awards lustig, wodurch sie automatisch an Aussagekraft einbüßten. Daraus leitet sich ein ungeschriebenes Award-Gesetz ab. Ein Preis verliert automatisch seine Bedeutung, wenn er von den Besten der Branche kritisiert oder nicht ernst genommen wird. Also ein Grammy für Jay-Z ist nur so wertvoll wie Jay-Zs Freude darüber. Und um Kulturjournalist Florentin Schumacher zu zitieren, Auszeichnungen müssen exklusiv sein, sonst wären sie ja nicht begehrt.
Dass der Gatekeeper-Status von Musik-Awards nur noch auf wackeligen Beinen steht, liegt natürlich auch an der Art und Weise, wie Musik heutzutage konsumiert wird. Das Streaming überragt die Marktanteile physischer Tonträger, Verkaufszahlen im klassischen Sinne sind zu einem schwierigen Kriterium geworden und Algorithmen fordern die Award-Landschaft heraus. Wenn man jetzt voraussetzt, dass Daten eben nicht manipulierbar oder schlimmstenfalls sogar käuflich sind, dann sind sie eigentlich ja der objektivste aller Messwerte, auch wenn im Zuge von Klick-Betrug-Debatten der letzten Jahre ja das auch durchaus in Frage gestellt werden kann. Wenn wir an dieser Stelle aber mal davon ausgehen, dass die Streaming-Dienste erfolgreich jedweden Versuch, Klickzahlen künstlich aufzumotzen, unterbinden, dann sind ja beispielsweise 1 Milliarde Streams auf das Werk eines Artists eine Form von Erfolg, die erstmal keine Jurybestätigung mehr braucht.
Ja, auf jeden Fall. Und die Vorstellung, dass eine Jury oder eine Akademie definieren sollte, was relevante Songs sind, fühlt sich in Zeiten, in denen Musik über Algorithmen, soziale Medien und direkte Beziehungen zwischen Fans und KünstlerInnen entdeckt wird, ja, beinahe komisch an. Man könnte sagen, die Öffentlichkeit braucht genau genommen niemanden mehr, der ihr sagt, was wichtig ist, weil sie es bereits weiß. Etwas provokant ließe sich sogar behaupten, dass Spotify Rap die neuen Awards sind und die deutlich persönlicheren. Das Quartz Magazine titelte im Sommer 2022 Spotify's Rap Lists have the variety and virality the Grammys need.
Ja, der Gedanke ist natürlich ein Stück weit nachvollziehbar. Während Musik-Awards passive Zeremonien sind, fordert Spotify Rap UserInnen zur aktiven Teilnahme auf. Die alljährliche persönliche Bestenliste wirkt objektiv, da sie ja auf tatsächlichem Hörverhalten basiert. Nach all unseren Betrachtungen stellt sich eine Frage natürlich umso drängender. Braucht es in Zeiten wie diesen überhaupt noch Musik-Awards? Und falls ja, ist ein rundum fairer Musik-Award möglich oder ist das reine Illusion? Was können wir als Branche aus den Fehlern lernen, die Musikpreise in den letzten Jahrzehnten gemacht haben? Und wie begegnet man, statt in den verkrusteten Strukturen zu verharren, im Kontext von Musikpreisen den neuen technischen Standards, die unsere Branche pausenlos verändern?
Okay, Punkt 1. Wenn wir im Echo-Zusammenhang eine Sache gelernt haben, dann die, dass ein seriöser Musikpreis ein, ja, wenn auch nur schmalen Code of Conduct, einen Wertekompass, eine klar definierte Position zum Kunstfreiheitsbegriff braucht. Und zwar gerade dann, wenn er sich vordergründig an kommerziellen Kategorien orientiert. Um zu verhindern, verhindern, dass am Ende Musik honoriert wird, die beispielsweise rassistische Positionen oder sexualisierte Gewalt verherrlicht, muss es schon im Nominierungsprozess möglich sein, Artists von einem Preis auszuschließen. Das darf im Umkehrschluss aber nicht bedeuten, dass im progressiven Sinne kontroverse Kunst benachteiligt wird. Thorsten Groß dazu.
Grundsätzlich gewisse Verhaltensregeln aufzustellen oder sich über ein paar grundsätzliche Dinge zu verständigen, finde ich wichtig, sinnvoll und absolut essentiell. Gleichzeitig muss man natürlich auch aufpassen, dass unerwartete Momente auf Bühnen möglich sind. Das ist ja oft das Einzige, worüber man später spricht nach solchen Awards und so weiter. Wenn das allzu durchchoreografiert ist, ist es auch schwierig. Einige Sachen sollten absolut nicht verhandelbar sein. Auch wir beim Preis für Popkultur haben von Anfang an gewisse sexistische Inhalte, rassistische Inhalte, homophobe Inhalte und so weiter per Satzung ausgeschlossen. Und sowas zu machen sollte im Jahre 2026 selbstverständlich sein.
Künftige Musikpreise werden sich allerdings noch mit einer ganz anderen Moralfrage zu beschäftigen haben. Wie umgehen mit Werken, die keine oder nur teilweise menschliche Urheberinnenschaft enthalten? Die Grammys vergaben zunächst bewusst keine Preise an Musikstücke, die von künstlicher Intelligenz erschaffen wurden. Irgendwann durfte dann doch KI-generierte Musik nominiert werden, solange sie einen, Zitat, bedeutsamen menschlichen Beitrag beinhaltet. 2025 gewann schließlich die Beatles ihren 8. Grammy für einen Song, der mithilfe von KI fertiggestellt worden war.
Vielleicht können Musik-Awards ja sogar darüber nachdenken, eine eigene Preiskategorie für KI-Musik einzuführen, die unabhängig vom Rest verliehen wird und dann zum Beispiel, ja, beste menschlich KI-kollaborative Komposition oder so ähnlich heißen
könnte. Ja, ich bin mal gespannt, wie man das auf eine Award-Trophäe druckt.
Langer Titel. Überhaupt muss ein zeitgemäßer Musikpreis Jahr für Jahr neu über seine Kategorien nachdenken und sie ja stetig an die Moderne anpassen. Ich meine, was früher Radiopräsenz war, ist halt heute Internet-Viralität. Und was einst Plattenverkäufe waren, ist heute bekanntermaßen Streaming-Impact. Auszeichnungswürdig wäre in 2026 herausragende Coverart oder zum Beispiel auch der Einsatz von persönlicher Reichweite für soziale Themen oder gesellschaftspolitisches Engagement. Ein Artist, der über seine Kanäle Geld für ein gemeinnütziges Projekt gesammelt oder besonders gute, aufwendige Aufklärungsarbeit geleistet hat, hätte dann die Chance auf einen Preis in der Kategorie Best Social Impact. Im Rahmen der Listen to Berlin Awards passiert dies beispielsweise schon. Dort wird der Rolf Budde Award für Haltung in der Musikwirtschaft verliehen.
Ich denke hier gerade auch an unsere geliebte Episode 4, Weltretten versus Greenwashing, Nachhaltigkeit in der Musikbranche. Vielleicht wäre es an der Zeit, Artists mit Preisen auszuzeichnen, die ihre Tour besonders umweltfreundlich geplant haben. Die EMAs haben ab 2022 einen Preis in der Kategorie Best Metaverse Performance verliehen. Und dass man die Breite an Award-Kategorien, gerade in Anbetracht ständig neuer Genreverschmelzungen, stetig anreichern kann, zeigen uns, ja, Überraschung, die Grammys. 2026 wurden Preise in 94 Rubriken verliehen. Ja, verhältnismäßig neue Kategorien à la Best Alternative Jazz Album oder Best Pop Dance Recording, die spiegeln ja nicht nur den Wandel der Musikindustrie, sondern auch sich eine immer diversifizierendere Popkultur und eben auch Branche dadurch.
Len Brown, Senior Manager Awards in den Bereichen Rap, R&B und Reggae bei der Recording Academy, hat auf der letzten Reeperbahn Festival Conference erklärt, warum eine dynamische Musiklandschaft auf ein dynamisches Awardwesen angewiesen ist.
Music is always ever evolving and it's never really static at all. And I think us as an academy need to evolve with it as well. And we've been doing a decent job at that, I feel like, when it comes to making sure, you know, African music gets represented, since Afrobeats has been having a real strong rise all around the globe. But also making sure that everything else is accounted for, from classical music to theatrical, music, film, documentaries, a little bit of everything, right? Like even the album cover art now. Mm. We have a new category for that, which I think is something that was way overdue, because there's a brilliant artist all over the world that should be recognized for their work. Okay. So I like the fact that, I mean, we have about 95 categories now, and I know sometimes they might drop off, sometimes they might get replaced. So, I mean, we always try to do that, but a lot of it is in tandem with the music industry and working with the peoples, because at the end of the day, our company is a membership company. It's And the members are either musicians or people that work in music, right? So we work in hand with them to make sure that we try and stay as current as we can when it comes to what we do and how we represent folks, especially every Grammy Sunday.
Irgendwie erscheint es vor dem Hintergrund des Zeitenwandels logisch, dass es inzwischen zum Beispiel auch die TikTok Creator Awards gibt, die unter anderem einen Artist of the Year auszeichnen. Zuletzt setzen sich Eamon und Amo gegen Ikimel, Nina Chuba, Tokyo Hotel und Zartman durch. Zugleich ist es selbstverständlich kritisch zu betrachten, wenn riesige Firmenimperien wie TikTok oder YouTube mit Corporate Events in der Award-Welt mitmischen und den Markt dadurch noch mehr als sowieso schon zu ihren Gunsten beeinflussen können.
Wenn wir aus den jüngsten Debatten um die Organisation von Musikpreisen eine Sache gelernt haben, dann, dass sich Vielfalt auch in der Zusammensetzung von Jurys widerspiegeln muss. Wer sich genreübergreifender oder inklusiver Award auf die Fahne schreibt, muss einen genreübergreifenden inklusiven Voting-Prozess gewährleisten, der von einer genreübergreifenden inklusiven Fachjury betreut wird. Sie sollte aus mindestens 50% Flinter bestehen, marginalisierte Perspektiven berücksichtigen und hochklassige MusikerInnen, in der Breite geschätzte ProduzentInnen und relevante JournalistInnen aus möglichst vielen Alterskohorten und unterschiedlichen Städten bzw. auch Gemeinden versammeln. Jeder Juryperson mit Major-Label-Background sollte eine Person mit Indie-Background gegenübergestellt werden.
Extrem gute Ideen. Um Closed Circles zu vermeiden, kann es außerdem helfen, die Jury von so einem Preis jedes Jahr neu aufzustellen. Die Offenlegung ihrer Mitglieder und deren Abstimmungsverfahren ist außerdem ja essentiell, um den Anschein von Vetternwirtschaft zu vermeiden. Und nicht nur den Anschein, sondern Vetternwirtschaft generell. Je größer eine Jury ist, desto repräsentativer sind am Ende ihre Entscheidungen. Der amerikanischen Recording Academy gehören zum Beispiel 13.000 stimmberechtigte Mitglieder an. Bei den Oscars besteht die Jury aus Tausenden von Filmschaffenden.
Sowohl im Nominierungs- als auch im letztendlichen GewinnerInnen-Auswahlprozess könnte zusätzlich mit einem multidimensionalen Bewertungssystem, also mit einer Art Hybrid-Voting, hantiert werden. Ziel wäre es hierbei, eine Formel zu entwickeln, die sowohl Erfolgsdaten als auch die Einschätzung einer Fachjury als auch eine Ebene der Faninteraktion berücksichtigt. Heißt im Klartext, der womöglich perfekte Musikpreis kombiniert einen mathematischen Blick auf Streamingzahlen, Radioplays und Ticketverkäufe eines Artists mit einem ausführlich begründeten juryseitigen Blick auf den künstlerischen Anspruch seines Werks. Die Data-Ebene könnte ebenso wie die Jury-Ebene zu 33% in die letztendlichen Entscheidungen einfließen.
Die restlichen 34% Entscheidungsgewicht könnten dann in der Hand der MusikkonsumentInnen liegen. Es könnte zum Beispiel durch ein fälschungssicheres Fanvoting gewonnen werden, das mithilfe von Blockchain-Technologie auch Manipulation unterbindet. So käme man einem fairen Scoring, das Populärkulturen, Hochkulturen und Subkulturen gleichermaßen berücksichtigt und regionale Vielfalt beachtet, vermutlich am nächsten, wie es eben möglich ist. Und noch eine andere Beobachtung. Ein wichtiger Aspekt kam bei vielen Preisen, die ich selbst besucht habe, nämlich zu kurz. Es ist ungemein wichtig, dass nicht nur die GewinnerInnen eines Preises im Mittelpunkt des Geschehens stehen, sondern eben auch alle anderen in der entsprechenden Kategorie Nominierten.
Ganz grundsätzlich lässt sich natürlich in Frage stellen, ob es die traditionsreiche, aber häufig ja auch irgendwie steife Messehallen-Gala in den immer gleichen drei Großstädten oder überhaupt das Format Präsenzveranstaltung samt großem Industriegeklüngel in 2026 überhaupt noch braucht, um Musikpreise auszuhändigen. Um weniger exklusive Preisverleihungen möglich zu machen, ließe sich, wie so oft, über dezentrale Events nachdenken, an denen Fans weltweit auch digital partizipieren können, ja zum Beispiel in einem Metaversum.
Okay, zugegeben. Die Pläne, die wir da gerade entworfen haben, mögen größenwahnsinnig klingen und organisatorisch schwer umsetzbar sein. Nicht zuletzt, weil sie wahnsinnige Mengen an Geld verschlingen würden. Und um sehr viel Geld zu kosten, braucht ein Award noch nicht einmal einen Galaabend. Aus verschiedenen Eigenerfahrungen weiß ich zum Beispiel, dass eine Jury nur dann wirklich professionell und gewissenhaft arbeiten kann, wenn sie nicht ehrenamtlich, sondern bezahlt und dadurch mit Zeit ausgestattet agieren kann. Gerade in diesen Tagen, in denen die Förderpolitik in der deutschen Kulturlandschaft scheinbar völlig neu in Frage gestellt und in die Mangel genommen wird, könnten neue Ideen und Membership-Formate zur finanziellen Absicherung unabhängiger Preise extrem wichtig werden.
Thorsten Groß hat im Interview noch zwei so grundsätzliche wie wichtige Anmerkungen gemacht. Erstens, im Grunde genommen braucht es natürlich gar nicht zwingend den einen großen Preis, durch den sich die komplette Branche repräsentiert sieht. Zweitens, manchen Artists würde ein Musikpreis selbst dann wenig bedeuten, wenn er perfekt konzipiert wäre. Und das ist auch okay so.
Ich finde, dass ganz klar hier Land und Szenen groß und vielfältig genug sind, um viele unterschiedliche Musikpreise zu etablieren. Es ist ja so eine grundsätzliche Frage. Es gibt Leute, die sagen, Musikpreis braucht man eigentlich gar nicht, kann man gut darauf verzichten. Preisverlagen sind generell umstritten. Ich finde das nicht. Ich bin da in gewisser Weise auf jeden Fall immer schon ein Fan von gewesen. Ich finde, das ist eine schöne Anerkennung für die Arbeit von Künstlerinnen und Künstlern, wo es auch gespalten ist, ne? Ich kenne Künstlerinnen und Künstler, die grundsätzlich auf so Preise gar keinen Wert legen, die auch teilweise die Verleihung boykottieren. Ich habe aber auch viele erlebt, nicht zuletzt beim Preis für Popkultur und auch beim IMA damals, die sich irre gefreut haben darüber. Und ich finde, das ist aus vielen Gründen schon gut und ja, es braucht ganz klar alles. Ich finde aber auch, dass so der eine große Glamour-Preis, da bin ich mittlerweile durchaus wieder, an dem sich jetzt aber alle ein bisschen verheben, der wahnsinnig schwierig ist zu konstruieren. Mal gucken, wem es dann vielleicht nochmal gelingt, weil sich natürlich auch alles so geändert hat. Aber dennoch, ich finde, dass es ihn eigentlich bräuchte und würde mich auch freuen, wenn es irgendwann sowas nochmal gäbe, zeitgemäß und auf den Punkt.
Zeit für ein Fazit. Natürlich braucht gute Musik keinen Preis, um gehört und geschätzt zu werden. Und natürlich findet sie ihren Weg zu den Menschen, gerade im Jahr 2026, auch unabhängig davon, ob sie mit goldenen Trophäen dekoriert ist oder eben nicht. Es ist absolute Ansichtssache, ob es Musikpreise überhaupt noch braucht. Trotzdem sehe ich die Sache ähnlich wie Thorsten. Allein der Romantik zuliebe sollten große Artists große Auszeichnungen bekommen. Und es ist nicht verkehrt, wenn sich die Branche samt ihrer KünstlerInnen hin und wieder mit maximaler Strahlkraft selbst feiert, sich vernetzt und Wertschätzung sichtbar macht. Und zwar gerade im Zuge regional fixierter Verleihungen. Vielleicht geht es gar nicht darum, den perfekten Preis zu schaffen, sondern vielmehr darum, Fehler und Schwerpunkte so transparent wie möglich zu kommunizieren.
Wichtig ist, dass an einem Preis, der vorgibt, Musikdeutschland in seiner vollen Ausdehnung abzubilden, auch alle teilhaben können. StraßenrapperInnen genauso wie Schlagerstars, Metalbands genauso wie Indie-Pop-NewcomerInnen, Menschen aus dem Jazz und Menschen aus der Klassik, UFO361 und Helene Fischer. Wer dies nicht gewährleisten kann oder will, sollte sich damit abfinden, dass er einen Nischenpreis ausrichtet. Zumal diese ja häufig besser, transparenter und in ihrer Gesamtheit professioneller organisiert sind als so mancher Post-Echo. Nicht jeder Musikpreis muss auf Krampf in die gesellschaftliche Mitte rücken. Und doch sollte jeder Musikpreis versuchen, mehr Publikumsmagnet als nur Branchentreff zu sein.
Ich habe im Rechercheprozess zu dieser Episode immer wieder den Gedanken gehabt, dass der beste deutsche Musikpreis ja im Grunde ein Cocktail aus allen aktuell bestehenden deutschen Musikpreisen sein müsste. Gleichzeitig ist Deutschland samt seiner Musikszene, seinen Musikszenen definitiv groß genug, um eine Koexistenz von mehreren Musikpreisen mit unterschiedlichsten Schwerpunkten auszuhalten, so wie der Literatur- oder auch der Filmbetrieb. Vielleicht ist eine breite Award-Landschaft also sogar viel besser als der eine große, perfekte Musik-Award, weil es den vermutlich sowieso gar nicht geben kann. Ein letztes Mal Thorsten Groß.
Ich glaube, den absolut fairen, hundertprozentig transparenten, nachvollziehbaren Preis gibt es nicht. Es wird immer Leute geben, die sich aufgrund von Schwerpunkten zum Beispiel in der Jury benachteiligt fühlen, die mit der Konstruktion nicht einverstanden sind. Das ist einfach so. Das muss man zur Kenntnis nehmen und dann weitermachen.
Okay, kommen wir nun zu unserer Grammy-like traditionsreichen Abschlussrubrik der guten Nachricht. Und die hast diesmal du mitgebracht, liebe Lina.
Yes, ich mache mich ja immer gerne im Newsletter von unseren MedienpartnerInnen von der Musikwoche auf die Suche, was mir da so an guten Schlagzeilen in den Blick fällt. Und aus den letzten Wochen ist mir da vor allem eine News in Erinnerung geblieben. Und zwar hat der Verstärkerbauer Marshall mit Amplify ein neues Mitgliedschaftsprogramm vorgestellt, mit dessen Hilfe die Förderung von Grassroots-Musik fest in das Wachstum der Marke integriert werden soll. Künftig soll also 1% aller berechtigten Mitgliederkäufe auf Marshall.com in lokale Musikgemeinschaften fließen. Zunächst vor allem in unabhängige Veranstaltungsorte. Und das finde ich eine wahnsinnig tolle Idee, um eben auch ja förderinstitutionsunabhängig NewcomerInnen zu fördern und lokale Kultur.
Absolut. Applaus an Marshall an dieser Stelle. damit sind wir dann auch am Ende dieser 24. Episode von Reeperbahn Festival Deep Dive angelangt.
Danke an unsere wunderbaren GästInnen, an unsere ExpertInnen Alex Pagel, Thorsten Groß und Len Brown. Danke an euch da draußen, die ihr tapfer bis zum Ende dran geblieben seid. Danke an unser ganz, ganz wunderbares Team, die hier mit uns in den heiligen Hallen von German Wahnsinn sitzen. An Luisa, an Lou, an Michi, an Hajo. Danke an das Team von Musikwoche für den Support und natürlich danke an dich, lieber Alex, für die mega Recherche und die schöne Zeit mit dir im Studio.
Und natürlich an die beste Podcast-Partnerin im Universum, Lena Burghausen. Lasst uns da draußen wie immer gerne eure Meinung da zur Episode oder gerne auch eine Bewertung auf der Streaming-Plattform eures Vertrauens oder per E-Mail an deepdive@reeperbahnfestival.com. Reeperbahn Festival Deep Dive ist ein Podcast der RBX GmbH und wird präsentiert von Musikwoche, Redaktion und Recherche, Lina Burghausen und Alex Barbian, Produktion, Produktdesign und Vermarktung, Christina Schäfers, Luisa Blotzki, Lou Böhm und Michael Götting. Studio German Wahnsinn mit besonderem Dank an den Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Bis zum nächsten Mal. Ciao.